Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen zur Folge 128 des Fotopodcasts, heute mit dem Titel Auf die Bühne, fertig, los. Und eigentlich ist diese Folge ja keine reguläre Folge, die wir immer zu Beginn eines Monats für euch haben, sondern eine Folge, wo wir unsere Kategorie, was habe ich eigentlich die letzten 4 Wochen fotografiert, ein bisschen ausweiten, weil jetzt auf einmal die Monate kommen, in denen es unheimlich viel zu fotografieren gibt und dass es sich auch dann lohnt, zwischendurch nochmal eine Folge aufzunehmen. Und heute dabei ist aus Berlin der Andi.
Hallo zusammen.
Ja, und Tino hier aus Vechta. Bei der letzten Folge Anfang Juli war ich nicht mit dabei. Bei mir gab es so viele Termine, dass ich es einfach an dem Tag nicht geschafft habe aufzunehmen. Und das lag auch daran, dass ich kurz vorher noch ein Shooting hatte, von dem ich erzählen möchte. Und der Andi, der kann davon berichten, dass er nämlich, wann war es, Andi, gestern?
Ja, gestern. Das steckt mir sogar noch in Knochen.
Hast du nicht nur fotografiert, sondern auch gefeiert?
Ja, nicht gefeiert, sondern der eine oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen. Ich war auf der Fanmeile in Berlin. Ja, und das Ganze zieht sich natürlich ewig lange hin und die Bewegungsfreiheit, die du da hast, die ist, naja, ich würde mal sagen, eine Legebatterie ist wahrscheinlich geräumiger dagegen.
Ja. Du hast in deiner Galerie geschrieben, du hättest 6 Stunden da gestanden.
Ja, ich glaube, das war länger.
Oh, Wahnsinn.
Ja, das ist halt, also ich hatte mich ja irgendwie einen Tag vorher erst entschieden, da hinzugehen. Und ich wusste, dass die Fanmeile um 9 Uhr aufmacht und, nee, um 9 Uhr soll, nee, Quatsch, jetzt erzähl ich Blödsinn. Um 8 Uhr soll das Programm beginnen, so.
Wir müssen vielleicht eben erklären. Ihr wisst ja auch nicht immer genau, an welchem Tag wir aufnehmen. Es ist jetzt Mittwochabend und gestern am Dienstag ist die deutsche Nationalmannschaft mit ihrem Pokal in Berlin gelandet und hat in eben der Zuschauermenge gezeigt und Andi berichtet jetzt also nicht von irgendeinem Public Viewing Event, sondern es ging eben darum, dass die Mannschaft in Berlin aufgelaufen ist.
Stimmt, ich bin wahrscheinlich davon ausgegangen, dass es der ein oder andere auf Facebook mitbekommen hat, ist natürlich Quatsch, kann ich nicht voraussetzen, hast recht. Okay, ich fange nochmal von vorne an. Also ich hatte mich am Montag vor der Ankunft der Weltmeister bei der Fußball-WM 2014 hatte ich mich entschieden, kurzfristig zur Fanmeile zu gehen. Und was ich so auf der Webseite lesen konnte, war, dass das Programm wohl um 8 Uhr morgens beginnt und die Mannschaft irgendwie so zwischen 10 und 11 Uhr in Deutschland erwartet wird. Naja, da dachte ich mir, naja, wenn du so stellst du mal einen Wecker um 6, wenn du dann so um kurz vor 7 hier loskommst, bist du spätestens um 7:30 da. Das war eine gute Entscheidung, denn um 8 Uhr wurde die Fanmeile dicht gemacht. So sagte man mir, da wäre ich nämlich gar nicht mehr drauf gekommen.
Und wann warst du da? Warst du wirklich um 7:30 da?
Ja, ich war so 7:15, 7:30 war ich da. Mhm. Bin da ganz normal reingelaufen, also die ganz normalen Kontrollen, wie es überall gibt. Da musst du halt eben mal einen Rucksack aufmachen, obwohl ich mir den hätte sparen können, den Rucksack, weil es nachher so eng wurde, ich konnte nichts mehr aus dem Rucksack holen. Das war der Wahnsinn. Ja. Ich bin dann da auf die Fanmeile und da fand ich schon, boah, das ist aber schon ganz schön voll. Ich war 2012 zum Public Viewing schon mal da und das war bei weitem nicht so voll. Mhm. Naja, und dann habe ich aber doch relativ weit vorne, aber sehr weit rechts, so dass es ein sehr spitzer Winkel war. Das hat mir nicht so gut gefallen, weil ich ja auch vorher hatte, Bilder zu machen. Und dann bin ich da nochmal ein Stück hinter. Also wer es im Fernsehen gesehen hat, da war rechts und links so ein Coca-Cola-Stand und vor dem linken, so 20 Meter davor, habe ich dann eben gestanden. Ja, dann kam ich dahin, habe dann sogar noch ein bisschen Glück gehabt. Und zwar habe ich auf dem Bordstein gestanden, ziemlich weit vorne an der Kante. Das war ganz gut, weil da hat man, ich weiß nicht, wie hoch ist denn so ein Bordstein? 10 Zentimeter oder 8 Zentimeter oder sowas. Mhm. Aber die kommen einem dann doch zu gut, wenn man fotografieren will. Naja, und ja, dann stand ich da und wie gesagt, kurz vor 8, um 8 Uhr wurde, oder vielleicht war es auch 9 Uhr, ich weiß es nicht, ich habe da ja auch keine zuverlässigen Quellen, ich bekomme immer nur das vom Hörensagen mit, aber es ist wohl dicht gemacht worden, dann zumindest um 9, glaube ich, spätestens war wohl der letzte Eingang dicht. Bis dahin hat man 400.000 Zuschauer gezählt.
Wahnsinn, ja.
Ja, das ist schon, also die Fanmeile zwischen der Siegessäule und Brandenburger Tor ist das eben. Naja, und das Ganze, ich stand kaum da und da habe ich dann schon mitbekommen, naja, die Ankunft der Nationalmannschaft, die wird sich verzögern, so um 1 bis 2 Stunden. Naja, und dann sind da eben verschiedene Gruppen eben aufgetreten. Und es wurde irgendwie immer voller und voller. Und ich hatte einen Rucksack auf dem Rücken und habe zum Glück mein 80-200 am Objektiv, am Buddy angedockt. Mir war es nachher nicht mehr möglich, den Rucksack vom Rücken runterzunehmen, so eng war das. Das heißt, ich bin auch an keine Batterie mehr rangekommen. Ich hatte das Objektiv drauf und das war eben drauf. Ende.
Das ist aber heftig. Ich meine, da normalerweise sind doch so Konzerte oder so Großveranstaltungen immer so geplant, dass dann irgendwann dicht gemacht wird, dass die Leute aber dann auch noch bequem da zum Klo können oder sich dann noch bewegen können.
Also ich stand ungefähr 10 bis 15 Meter vor diesem Getränkewagen.
Ja.
Aber ich sah da keine Chance mehr, was zu trinken zu holen.
Ja.
Also ich habe jetzt da auch nicht so viel Energie da reingesetzt, dann irgendwie mir da eine Cola zu holen. Aber wenn ich es gemacht hätte, ich wäre niemals wieder an meinen Platz zurückgekommen. Das wäre aussichtslos gewesen. Naja, und dann stand man da bis um, ich weiß nicht, so um 11:30 sowas. Ich glaube, die Zuschauer am Fernsehen können das besser, oder die es am Fernsehen gesehen haben, können das besser beurteilen, wann dann die Nationalmannschaft in Berlin ankam. Also die Nationalmannschaft kündigte sich ziemlich spektakulär an. Und zwar schickte mir meine Frau eine SMS, dass die mit dem Flieger etwa 600 Meter über die Fanmeile fliegen. Da habe ich mir gedacht, naja, erzähl du mal. Klar, weil über der Fanmeile, da müsste man ja den kompletten Luftraum über Berlin müsste man sperren.
Ja.
Die haben das gemacht.
Echt?
Ja, das war unglaublich. Da waren mehrere Hubschrauber in der Luft, die dann wohl noch den Luftraum noch irgendwie gesichert haben. Und die sind wirklich über die Fernmeile mit rechts und links wackeln, mit den Tragflächen.
Ja.
Sind die da eingeflogen? Sie sind ja in Tegel, sind sie gelandet und genauso wieder zurück. Also man konnte sogar auf dem Rückflug konnte man ganz gut den Flieger, den Siegerflieger von der Fanhansa, konnte man sogar den Schriftzug konnte man relativ gut fotografieren von da.
Ja.
Also hoch kann es nicht gewesen sein.
Ja, also ich habe es im Radio gehört und da sagten sie in irgendeiner Nachrichtensendung, dass es sogar nur 300 Meter gewesen sein. Also die müssen ziemlich dicht drüber geflogen sein.
Also ich kann sowas nicht einschätzen, ob das jetzt 300 oder 600 Meter sind, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es war relativ niedrig und man konnte eben die ganze Übertragung der... Wer hat übertragen? Ich glaube ARD. Konnte man auch an der Videoleinwand, konnte man das verfolgen. Mhm. Naja, und dann, ja, als sie dann aus dem Flieger rauskamen und sich dann den Weg durch die Stadt, naja, gebahnt haben, muss man fast sagen, das war ja Wahnsinn. Die ganzen Straßen waren voll. Also in Berlin hätte eigentlich kaum noch ein Mensch unterwegs sein dürfen. Das war schon verrückt. Aber es hat tierisch viel Spaß gemacht, weil die hatten auch noch ein bisschen Unterhaltungsprogramm. Ich glaube DJ Ötzi und von wem ist dieses?
Andreas Burani war da, ne?
Genau, Andreas Burani war da. Waren verschiedene Künstler waren da, die da aufgetreten sind. Insofern hat sich das Ganze ein bisschen kurzweiliger gestaltet, aber es war doch verdammt lang. Also bis sie dann endlich da waren, haben die meisten dann schon 4 bis 6 Stunden gestanden.
Ah, Wahnsinn.
Bis es dann endlich losging. Ja, und zwischendurch immer fotografiert. Und falls ihr irgendwie mal Lust habt, bei so einer Veranstaltung auch mal zu fotografieren, kann ich euch ein paar Tipps mitgeben, also von den Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe. Und zwar schaut euch um, schaut euch auch im Zuschauerraum um, nicht nur auf der Bühne, sondern die Stimmung ist eigentlich extrem klasse gewesen und die Zuschauer dementsprechend gut drauf und das lässt sich auch auf Bildern eigentlich ganz gut einfangen. Vor allem solche Dinge wie irgendwelche transparente T-Shirts, die hochgehalten werden, Schilder, keine Ahnung, das lässt sich sehr schön als Motiv einfangen oder auch wenn sich die Personen dann stapeln, also wenn sich irgendwelche, meistens sind es ja die Mädels, die bei den Kerlen auf den Schultern sitzen und die ragen dann so über diese komplette Menschenmasse drüber hinaus und sowas lässt sich auch relativ gut als Motiv verwenden. Wenn ihr bei so einer Veranstaltung seid, nehmt nicht so viel Equipment mit. Also ich hätte ganz gerne noch mit dem Weitwinkel mal fotografiert. Ich habe dann einfach ab und zu mal das iPhone aus der Hosentasche gezogen, habe das dann genommen, weil es einfach nicht möglich war, da irgendwie ein Objektiv zu wechseln. Ich hätte auch Bedenken gehabt, wenn der nur ein Deckel oder irgendwas auf den Boden fällt. Ich habe keine Ahnung, wie man da rankommen will, wenn man sich nicht spücken kann.
Sind denn in deiner Galerie, ich greife da mal vorweg, Bilder jetzt auch vom iPhone dabei oder hast du die jetzt alle mit deinem 80-200 gemacht?
Das sind, ich glaube, 2 oder 3 sind wir vom iPhone dabei.
Ach so, okay.
Oder war es nur eins, was ich reinkopiert habe? Ich weiß es nicht genau. Aber das eine oder andere, ich glaube, das... Ja, also eins mit Sicherheit, es könnten noch 2 oder 3 sein, die mit dem iPhone gemacht wurden. Dann habe ich noch ein paar kurze Videoschnipsel mit dem iPhone einfach gemacht, weil man mit dem Video einfach die Stimmung da so ein bisschen besser einfangen kann. Aber die sind jetzt nicht in der Galerie mit drin.
Also was mir ganz toll gefällt, wenn man deine Bilder, sich deine Galerie anschaut, dann sieht man, dass du wirklich in der dichten Menge gestanden hast. Also wenn man sieht halt auf einigen oder auf vielen Fotos, dass dieses untere Bilddrittel oder untere Bildviertel gefüllt ist mit unscharfen Köpfen und Händen, die nach oben ragen, wo man wirklich sieht, dass du ganz schön Mühe gehabt hast, bis zur Bühne durchzufotografieren, weil das alles unheimlich dicht da vor dir steht. Und irgendwie fühlt man sich dann so wie mitten in dem Gedränge, aber trotzdem ist es dir wirklich gelungen, dann da auch noch da Dinge auf der Bühne einzufangen und selbst die Mannschaft sogar noch zu fotografieren.
Ja, das, ich habe ganz bewusst eigentlich relativ offenblendig fotografiert.
Ja.
Meistens so irgendwie so Blende 4, so plus minus irgendwie so ein bisschen was, weil ich natürlich die ganzen Händeköpfe, die da zwischendrin reinragen, die will ich natürlich nicht scharf abgebildet haben.
Ja.
Und das ist eben die einzige Chance, die ich dann habe, ist die Blende zu öffnen.
Ja.
Anders geht es nicht. Wobei ihr aufpassen müsst, weil es war gestern natürlich auch ein sehr, sehr heißer Tag. Ich habe mal ganz ordentlich einen Pelz verbrannt.
Oh ja.
Ja, ich habe ja, also mit Sonnencreme hätte ich im Leben nicht gerechnet. Also
ja. Ja gut, naja. Aber ich meine, man steht normalerweise auch nicht 5-6 Stunden draußen in der Sonne und dann über Mittag, ne?
Naja, genau. Ja, wie gesagt, das war relativ kurzfristig und ich bin da halt hin und naja, das nächste Mal versuche ich mal an die Sonnencreme zu denken, naja. Aber ich hätte die auch erst kaufen müssen, also insofern egal.
Hast noch 4 Jahre wieder Zeit, Andi.
Genau, ja, vielleicht kommt der ein oder andere Event ja auch mal rein.
Ja.
Wo sind wir stehen geblieben? Ja, genau, offene Blende. Wo ihr dann natürlich aufpassen müsst, das ist, wie gesagt, das war mittags, die Sonne scheint, ist die Belichtungszeit. Und zwar, dass ihr nicht die Bilder überbelichtet bekommt, weil eure Kamera nicht schnell genug den Verschluss wieder zubekommt. Das heißt, die Belichtungszeit, die war bei vielen Bildern sehr, sehr gering. Das war teilweise nur 3000stel, 4000stel Sekunde. Und das ist bei vielen Kameras ja schon
das Ende.
Das Ende. Also die 7000, die ich jetzt mit hatte, die hätte eine 8000stel geschafft. Aber nur so als Tipp, denkt daran, Blende auf, dann ISO runter, klar. Aber selbst dann kann es sein, dass ihr da noch einen festen Anschlag dann irgendwo kommt.
Ja, bei einigen Einsteigerkameras ist nämlich bei 4000stel schon Schluss.
Genau.
Und wenn ich da mal mutig die Blende öffne, wenn du da jetzt auf Blende 2,8 gegangen wärst, da wäre schon Schluss gewesen, ne?
Ja, also 2,8 war ich nicht. Ich habe ein bisschen abgeblendet, hatte ich immer.
Ja.
Ja, wie gesagt, so um die Blende 4 habe ich fotografiert. 3, 2, 4, so die Ecke. Ja, einfach um die Schärfe noch ein bisschen besser abgebildet zu bekommen. Obwohl das trotzdem relativ schwierig ist, da ordentlich zu fokussieren, weil dir ragt dann ständig irgendwie eine Hand mit rein, die du nicht siehst. Und derjenige vor dir oder zwei, drei Reihen vor dir fängt an hochzuspringen. Das ist für die Kamera ja erstmal irgendwie ein Motiv. Und der Autofokus lässt sich dadurch ja doch schon das ein oder andere Mal irritieren. Also als die Action dann ganz dolle war, dann habe ich auch nicht mehr mit meinem Autofokus fokussiert, sondern habe es einfach manuell gemacht, weil das funktionierte einfach besser. Da müsst ihr natürlich ein bisschen aufpassen, welches Objektiv ihr benutzt. Da hilft es natürlich, wenn ihr ein sehr offenblendiges, also ein 2,8er Objektiv oder noch offener habt, kann man ja durchaus auch eine Festbrennweite nehmen. Wenn ihr ein Objektiv habt, was so bei 4,5 oder 5,6 anfängt, also mir fällt es da unheimlich schwer zu erkennen, wo ist denn jetzt der Schärfepunkt.
Ja, wobei es bei den Kameras mit dem richtigen optischen Sucher noch geht. Wenn man jetzt so die neuen spiegellosen Kameras, die Systemkameras nimmt und dann übers Display fotografieren muss und dann bei der Helligkeit, da ist es, glaube ich, noch schwieriger, ne?
Also da habe ich keine Systemkamera, deswegen kann ich es nicht beurteilen, aber ich stelle es mir auch noch schwieriger vor. Was natürlich auch noch hinzukommt, man kann eigentlich es besser abschätzen, wenn man einen großen Sensor hat. Und die Systemkameras haben ja in aller Regel einen etwas kleineren Sensor. Mhm. Also ich hatte jetzt gestern einen Crop-Sensor dabei, aber die Systemkameras haben ja, glaube ich, irgendwie einen Crop-Faktor von 2 oder noch kleiner. Es gibt auch, glaube ich, jetzt einzelne mit Vollformat-Sensor, aber
ja, jetzt
ich auch, um zu fokussieren.
Moment, Andi, du warst gerade für 10 Sekunden weg. Du hast gerade gesagt, es gibt auch welche mit Vollformat-Sensor.
Also, du hörst dich auch komisch an momentan.
Ja, dein Router, der gibt gleich auf.
Jetzt ist wieder besser.
Jetzt ist wieder besser, genau.
Jetzt ist wieder besser. Also eben war mal kurz getrennt. Ich sagte eben, es gibt einzelne Kameras oder einzelne Systemkameras mit Vollformatsensor. Allerdings ist doch in aller Regel ein Crop-Faktor von 2 bei den meisten verbaut. Und da stelle ich es mir noch ein bisschen schwieriger vor zu fokussieren, als das jetzt bei einer beim Vollformatsensor der Fall ist. Ja. Ja, und ansonsten hilft nur ruhig halten und die Lücke zwischen den Leuten versuchen zu erwischen. Da hilft auch, wenn man mal auf Dauerfeuer hält, dass man das ein oder andere Bild einfach erwischt, wenn die Leute vor einem springen, dass man doch das ein oder andere Foto einfach in einer besseren Situation hat. Das kann man nicht immer kontrollieren. Also ich bin ja normalerweise ein Verfechter zu sagen, ich mache ein Foto und da gucke ich drauf, auch gerade bei der Sportfotografie, dass ich genau den richtigen Moment erwische. Aber das ist einfach nicht vorauszuschauen, wo da die Bewegung hingeht. Deswegen kann man da ruhig mal schon mal draufhalten. Also ich hatte in der Summe hatte ich gestern irgendwie, ich weiß nicht, waren wahnsinnig viele Fotos. Ich schätze mal, ja, so irgendwas zwischen 5% und 10% habe ich dann in die Galerie gepackt. Den Rest habe ich auch schon wieder gelöscht.
Also die Bilder, die du hier in der Galerie, die ich sehen kann, hast, das sind 130 Bilder oder 131 und ich finde es eigentlich genau richtig. Und ich sehe das genauso wie du, das kann ich gleich auch nochmal erzählen. Wir haben mit der digitalen Fotografie die Möglichkeit drauf zu halten und dein Vorteil ist ja, du musst die Fotos nicht abliefern zu irgendeinem gewissen Zeitpunkt. Du bist keine Agentur, du bist kein Fotograf, der für jemanden, für eine Agentur arbeitet, sondern du guckst dir die 1000 Bilder, die du gemacht hast, guckst du dir in Ruhe an und wenn du sagst, so, jetzt möchte ich sie zeigen, dann tust du es und ja, dann hast du halt ein paar mehr und du musst davon ja nicht leben und du bist ja auf kein Tempo da angewiesen und deswegen kann man sich den Luxus ruhig gönnen, drauf zu halten und anders geht's nicht. Und gerade wenn du sagst, es war unheimlich hell, man hatte überhaupt Schwierigkeiten, was zu erkennen, die Leute sind vor einem rumgehüpft, da habe ich einfach durch Masse, habe ich da einfach die größere Wahrscheinlichkeit, den Treffer zu landen, von dem man hinterher begeistert ist. Also ich finde das absolut legitim.
Ja, also vor allem auch, ich sag ja selbst, also beim Sport schaue ich mir lieber vorher erstmal die Sportart an, beziehungsweise die Bewegungsabläufe und versuche dann den richtigen Moment zu erwischen. Das gelingt mir in aller Regel besser, als wenn ich Dauerfeuer drauf halte. Allerdings sind die Bewegungen dann für mich, wenn ich die Bewegung mir ein paar Mal angeschaut habe, sind die Bewegungen vorausschaubar. Genau. Ich weiß also genau, wann der Moment passieren wird, den ich gerne einfangen möchte. Das ist in so einer Masse einfach nicht möglich.
Ja, dann muss man wahrscheinlich unterscheiden zwischen, ich habe jetzt eine einmalige Situation, wo ich einfach versuchen muss, was abzubilden. Und ich habe irgendwas, von dem ich lernen kann, wenn ich halt eine Ballsportart habe, wo ich erstmal 10 Minuten das ganze Ding beobachten kann und da lernen kann, dann ist das sicherlich sinnvoll, da gewisse Bewegungsabläufe so vorausschauend sich anzuschauen und dann abzudrücken, wenn man weiß, so, da kommt gleich eine Situation, die interessant ist. Das denke ich auch. Und da spart man sich dann eben sicherlich auch viel unnötige Arbeit, vor allen Dingen, wenn man es auch mal öfter dann fotografiert.
Und auf der anderen Seite, mein Gott, ich hatte jetzt gestern am Ende auf der Chipkarte hatte ich irgendwas zwischen 800 und 900 Bilder.
Ja.
Da bin ich in einer Stunde, anderthalben Stunde bin ich da durch.
Ja, genau.
Also das ist eigentlich also da kann man ruhig mal auf Dauerfeuer machen. Da muss man überhaupt kein schlechtes Gewissen haben.
Und du bist mit deinem einen Akku ausgekommen?
Ja, bin ich.
Super.
Ich hätte den zweiten Akku im Rucksack gehabt.
Ja.
Aber das Thema hatten wir ja schon.
Du, mir geht es ja manchmal so, dass ich dann so einen Akku habe, wo noch so 30% drauf sind. Und normalerweise kann ich mit 30% bei der D7000 ja immer noch 300-400 Bilder machen. Und aber dann hast du irgendwie so eine dusselige Situation. Also oder mir geht es dann so, ich möchte den Akku dann nicht ständig so zwischenladen, weil ich ja meine, dass die Kapazität dann irgendwann nachlässt. Dann in dem Moment auf einmal, wo man den Akku dann gerade braucht und wo man einen frischen Akku bräuchte, dann kommt man nicht dran, ne? Und das ist, da hast du ja Glück gehabt.
Ja, also in solchen Situationen, wenn es wirklich so eng wird, würde ich mir noch eine Ersatz Speicherkarte reinstecken und einen Akku.
Aber was du sagst, das ist aber generell ein Problem, was ich jetzt auch in letzter Zeit erlebt habe. Du kannst noch so viel vorbereiten und mitnehmen und hier noch was und da noch einen Rucksack und da noch ein zweites Objektiv und vielleicht noch ein extra Body. Wenn es darauf ankommt, hast du überhaupt gar keine Zeit, eben darauf zuzugreifen. Und es gibt genug Jobs oder genug Situationen, wo man einfach das Ding am Mann haben muss. Und da muss man sich überlegen, was nehme ich jetzt wirklich mit? Was ist jetzt vielleicht das Werkzeug, bei dem ich mit größter Wahrscheinlichkeit hier was einfangen kann, worüber man sich später freut? Und klar ist dann so ein Weitwinkelobjektiv eine coole Sache, wenn man so um sich herum so die Menschenmassen fotografiert. Aber letztendlich so 4-5 Bilder mit Menschenmassen, dann hat man aber auch genug Menschenmasse fotografiert. Und dann denkt man so, jetzt möchte ich doch mal die Leute auf der Bühne haben. Jetzt möchte ich doch mal den einen Spieler in groß haben oder jetzt so, ne?
Genau.
Und dann war das wahrscheinlich auch die richtige Entscheidung zu sagen, so das 80-200 ist jetzt das Objektiv, mit dem ich wahrscheinlich die beste Ausbeute habe.
Ja, das war auch das längste Objektiv, was ich dabei hatte.
Ja.
Also, beziehungsweise, ich habe noch ein 70-300, aber das ist von der optischen Qualität einfach nicht so.
Genau,
das habe ich verkauft. Dass ich das da mitgeben möchte. Ja, ich konnte mich noch nicht davon trennen irgendwie. Ich hab noch nie ein Objektiv verkauft.
Oh, ich habe neulich Kahlschlag gemacht. Ich habe wirklich nur noch die Objektive.
Sollte ich vielleicht auch mal machen. Bei mir liegen die zu Hause in der Schublade rum.
Ja, genau, sowas bei mir auch.
Vergammeln. Naja, aber es ist wirklich so. Das, was ihr am Mann habt. Ach so, du sagtest ja vorhin, da dass du es gar nicht erkannt hast, welches Foto jetzt mit dem iPhone gemacht wurde.
Und das genau.
Und das ist auch einfach so. Ich meine, in dieser Situation war natürlich auch Licht da. Also da brauchte ich keine Angst zu haben, dass irgendwie was rauscht oder sowas. Und jetzt hat diese Kamera hat irgendwie, ich weiß gar nicht, 8 Megapixel, kann das sein? Mhm. iPhone 5, 8 Megapixel, glaube ich. Von der Auflösung allemal gut. Das ist relativ weitwinklig. Ja, dann ziehst du aus der Hosentasche und mach damit ein Foto.
Genau.
Ist überhaupt nichts Schlechtes daran, mit dem iPhone mal ein Foto zu machen, zumal ich ja so in diesem Fall von hinten bis vorne alles scharf haben wollte.
Ja, richtig.
Ist überhaupt nichts Schlimmes daran, auch mal mit dem iPhone ein Foto zu machen. Müsst ihr euch auch nicht schämen dafür. Völliger Quatsch.
Cool. So, hast du mit deinen Fotos, hast du jetzt hier, also wer die sich die Fotos mal anschauen möchte, findet die wo?
Die findet ihr bei mir auf PicDrop. Das ist so ein Fotodienst. Da lade ich die Bilder eigentlich meistens hoch, um die dann irgendwie weiter zu verteilen, zumindest wenn es mehrere am Stück sind. Den Link, den hauen wir einfach in die Shownotes rein, würde ich sagen.
Genau, wunderbar. Ja, schöne Galerie.
Ich wurde da jetzt auch noch gefragt, wie es denn eigentlich so war. Ich hatte ja dazu noch einen Blogpost geschrieben und die Formulierung fand ich ganz witzig. Die möchte ich euch mal vorlesen, die ich da gewählt habe. Also das war einfach voll und eng war es. Es war heiß. Ich habe mir den Pelz verbrannt. Geschwitzt habe ich wie ein Schwein. Ich hatte Hunger, Durst. Habe mir 6 Stunden lang die Beine im Bauch gestanden. Zusammengefasst, es war einfach geil. es ist wirklich so. Es ist mit Argumenten ist es nicht zu verargumentieren, warum man sich sowas antut.
Ja.
Aber im Endeffekt, mir hat das Kreuz wehgetan. Mir haben die Füße wehgetan. Ich war fix in alle. Aber es hat super viel Spaß gemacht.
Schön. Ja, und in Berlin hast du auch die Möglichkeit, solche Events da mitzukriegen. Das
ja, klar, wenn man ja schon mal da ist. Ne?
Ja, super. Cool. Hast du auch Glück gehabt, dass du an dem Morgen nicht arbeiten musstest, ne?
Ich habe einen Tag vorher meinem Chef auf die Mailbox gequatscht. Es soll mir doch bitte bestätigen, dass ich ein paar Überstunden abbauen kann. Er hat sich natürlich bei mir nicht gemeldet. Ich bin dann einfach hingegangen. Irgendwann kam die SMS, als ich schon dort stand und nicht mehr weg konnte, dass es okay ist.
Ja, super.
Ab und zu muss man auch einmal Mut zum Risiko haben.
Ja, super, hat sich ja gelohnt.
Aber das ist schon okay, ja. Aber du warst sogar auf einem richtigen Konzert, Tino.
Ja, genau. Jetzt kommen wir zu meinem Fotoereignis in den letzten 4 Wochen. Ja, ich hatte das große Glück, ein Konzert fotografieren zu können, und zwar The Eagles. Alle diejenigen, die so in unserem Alter oder vielleicht ein bisschen älter sind, kennen die ja auch noch aus ihrer Jugend. Hotel California war einer der größten Hits von denen. Und die hatten ihr einziges Deutschlandkonzert bei uns in Vechta gemacht. Wir haben ein großes Jahrmarktgelände, kann man sagen, den sogenannten Stoppelmarkt. Und auf diesem Jahrmarktgelände finden in unregelmäßigen Abständen große Open-Air-Konzerte statt. Demnächst auch von NDR2. Wer hier aus dem Norden kommt, kennt den Sender. Ich hatte den Auftrag dann für die hiesige Tageszeitung eben für den Online-Auftritt Fotos zu machen. Also wir waren von der Zeitung mit 2 Fotografen da. Einmal ein festangestellter Kollege, der für den Printbereich fotografierte, und ich habe dann so für den Facebook-Auftritt, für die Online-Sachen eben Fotos gemacht, und da war eben die Vorgabe, dass die Bilder dann wirklich sehr zeitnah auch erscheinen sollen. Und insofern war das noch relativ spannend, weil dann ja immer ja so ein bisschen der Druck im Nacken ist, zack, dann müssen die Bilder auch wirklich da sein. Und wie das Ganze organisiert wurde, will ich mal erzählen, das ist nämlich irgendwie so.
Tino, warte mal ganz kurz.
Ja.
Was die Zuhörer und vor allem mich auch interessiert ist, wie kommt man denn da einfach dazu, für eine Zeitung zu fotografieren?
Ich habe einfach mal angefragt, weil ich so gesehen habe, dass die Zeitung eben nicht nur feste Mitarbeiter hat, sondern weil eben auch ganz offensichtlich nicht feste Mitarbeiter dafür arbeiten und dass die Zeitung eben zusieht, auch jetzt so in dem Online-Bereich eben präsent zu sein. Ja, ist einfach auch eine Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen. Und das ist halt cool, wenn du auf irgendeiner großen Veranstaltung gewesen bist und du musst nicht bis zum nächsten Tag warten, um da ein, zwei Bilder in der Zeitung zu sehen, sondern wenn du am gleichen Abend, ob das jetzt eben eine Sportveranstaltung ist oder ein Konzert oder weiß ich was für ein Stadtfest, wenn man einfach am gleichen Tag da zu Hause noch die Bilder sieht, wo man vielleicht selber drauf ist auf dem Foto. Und ist eigentlich eine ganz coole Sache.
Das heißt, du hast da einfach mal angerufen oder hast da eine Mail geschrieben?
Genau, ich habe mich da einfach beworben und dann sagte man mir, dass man mich mit ins Team aufnehmen würde und ich solle bitte noch eine Bewerbung einreichen. Ja, und dann habe ich eine Bewerbung fertig gemacht, eben jetzt nicht so mit Schulabschluss und so, sondern ich habe einfach meine Qualifikation, was ich eben so bisher fotografisch gemacht habe und eben auch mit Beispielbildern eingereicht und dann war das in Ordnung. Ja, cool. Und dann bin ich eben angefragt worden für diesen Termin und dann habe ich da gerne zugesagt und ja, wir haben ja schon das ein oder andere Mal hier im Fotopodcast darüber berichtet, wie so die Arbeitsbedingungen für Konzertfotografen sind. Da gab es einmal auch, habe ich auf einen Bericht, auf einen Radiobericht verwiesen. Und da gibt's ja alle, die sich mit Fotografie ein bisschen tiefgehender befassen und die sich auch dann so mit Konzerten befassen, wissen ja vielleicht auch, dass es eben gar nicht so einfach ist. Ich dachte, ich erzähle mal, wie es bei mir war. Also wir hatten, sind drei Bands aufgetreten. Also Hauptact war The Eagles. Und vorher trat aus Berlin die Gruppe The Bossos auf. Und gestartet hat die ganze Sache mit Manfred Mann's Earth Band.
Ah, die kenne ich auch noch.
Ja, auch eine Band, die so, ich glaube, so in den 80er Jahren ihre größten Erfolge hatte.
Ja, ich denke schon.
So, aber das sind immer so Songs, die kennt man, die kennt eigentlich jeder. Man weiß bloß nicht unbedingt, dass es eben von der Band sind.
Genau.
So, und dann lief das so ab. Fand ich ganz interessant. Also wir Fotografen wurden da gab es also so eine Abendkasse, wo es noch ein paar Resttickets gab und da war auch eben die Pressestelle und da wurden wir Fotografen, wurden abgeholt von einer Pressevertreterin und wurden dann auf unseren Platz geführt. Das fand ich schon mal ganz interessant, weil ich es eben so kenne, dass man einen Bühnengraben hat, auf dem man fotografiert, aber die Bühne ist eben so errichtet wie die Hauptband, wie es eben zur Hauptband passt. Und die hatten also eine riesige Band, eine riesige Bühne aufgebaut. Die war zuvor, eine Woche zuvor noch in Wien und da haben die Rolling Stones drauf gespielt, glaube ich. Und diese Bühne, die hatte vorne eine Höhe von, ich glaube, 2,50 Meter. Also die Leute, die direkt davor standen vorm Bühnengraben,
haben die Band nicht gesehen.
Naja, die mussten also schon mit einem steilen Hals nach oben gucken. Also man sieht das okay. Man sieht das auf einigen Fotos, dass über den Köpfen nochmal so 50 Zentimeter schwarz ist, bis dann erstmal die Bühne überhaupt beginnt. Und dieser Bühnengraben wird bestimmt auch 2 Meter breit gewesen sein, sodass man da ganz gut hat hochgucken können. Ne? Aber jedenfalls konnten wir nicht in den Bühnengraben. Und dann hieß es, die Fotografen, die werden neben das Mischpult platziert. Oder neben dem Mischpult platziert. Das Mischpult steht ja immer so, ich muss jetzt eine Zahl raten, ich denke mal so 50 Meter von der Bühne entfernt, mittig, so in einem Open-Air-Gelände, sodass der Mischer wirklich einen optimalen Soundeindruck dann hat, auch von dem, was die Zuschauer dann zu hören kriegen. Und da gab es eben links und rechts von dem Mischpult gab es so 2 kleine Tribünen. Tribünen ist eigentlich übertrieben. Das waren so 2, wie nennt man das? So Podeste, Erste Podest war so 30 Zentimeter hoch und das zweite dann hinterher nochmal 30 Zentimeter hoch. Das heißt, wir waren also nicht wahnsinnig viel höher als die Zuschauer. Kann man sich vorstellen, wenn man also 1,80 groß ist und dann hat man jemand mit 2 Meter vor sich stehen, dann guckt man, wenn man auf dem Podest steht, also so knapp über dessen Kopf weg. So. Also das war nicht besonders hoch und wir standen eben auf der einen Seite des Mischers oder dieser Mischereinheit und auf der anderen Seite waren die Rollstuhlfahrer untergebracht. So, also dann haben wir da alle Fotografen, egal von welcher Presse, woher die kamen, die standen alle auf diesen beiden Podesten und wir mussten das Ganze, also alle drei Bands mussten wir aus dieser Entfernung 50 Meter von der Bühne fotografieren.
Wie viele Pressevertreter oder Fotografen waren denn da?
Ja,
ungefähr gezählt hast du sicherlich nicht.
Also es waren, ich glaube, 2 oder 3 Kamerateams, sowohl Privatfernsehen als auch von der ARD, also von irgendeiner ARD-Anstalt. Ich glaube, Radio Bremen war da. Ja, und dann waren so vielleicht noch 10, 12 Fotografen, schätze ich mal so. Ja. So. Oh, okay. Und dann stapelten wir uns da. Und ja. Wie das so ist, nicht? Und dann, ich hatte auch, ich habe gedacht, ja, nimmst mal 2 Kamerabodies mit und so zur Sicherheit, ne? Dann hatte ich meine D800, da hatte ich dann das 70-200 drauf und auf dem, da hatte ich noch so für, wo ich dachte, Mensch, vielleicht musst du mal so die Totale haben, vielleicht willst du mal die ganze Bühne haben, auch mit den Menschen. Nimmst mal noch das 24-70 mit, das habe ich auf meine D7000 gepackt. Und ich habe die D7000 fast nur in der Tasche gelassen. Das war natürlich Quatsch dann. Also wenn man 50 Meter von der Bühne wegsteht, da war das Einzige, was sinnvoll war, die D800 zu nehmen mit dem 70-200 und dann aufdrehen. Und dann wirklich von vorne. Und ich muss eben sagen, ich habe dem Andreas ein Album freigegeben, wo die Bilder drin sind, sodass wir mal ein bisschen drüber reden können. Es war so, dass wir für Manfred Mann's Earth Band das ganze Konzert fotografieren durften.
Aha.
Und die haben ungefähr 1 Stunde gespielt. Aber wie das so ist, wenn ihr eben wenn ihr einen Hauptact habt, der eben so seine Bühne gestaltet, dann müssen die anderen Vorbands müssen eben davor spielen. Das heißt, das ist dann irgendwie abgedeckt durch einen Vorhang oder durch irgendwas anderes. Und dann müssen die anderen eben auf die Vorbühne oder weiter davor rücken. Da müssen die ihr Schlagzeug aufbauen und ihre Instrumente und ihre Verstärker und so weiter. Und das ist dann natürlich auch von der Beleuchtung nicht so ausgeleuchtet, wie das bei der Hauptband ist. Und die erste.
Es fällt auch bei den Bildern auf.
Nicht?
Und dass die Beleuchtung einfach für den Hauptakt eingerichtet wurden, die anderen. Das ist einfach teilweise ist der Hintergrund nicht so schön deswegen, weil da einfach irgendwas mit so einer schwarzen, was ist denn das, irgendwie so ein Bühnenmolton irgendwie abgedeckt ist, ne?
Ja, das ist schon irgendeine Kunststoff. Wenn es ein Bühnenmolton wäre, wäre es noch ein bisschen unauffälliger. Es war also irgendeine Kunststoff, so dicke Kunststoff.
Ja,
oder so,
und auch so ein bisschen knittrig, so dass man wirklich helle und Schattenbereiche hat und sowas. Ich meine, ganz so schlimm ist es jetzt nicht, wie es sich jetzt vielleicht anhört, aber man merkt schon, das war nicht für die Gruppe so gedacht.
Genau. Also es war trotzdem ein cooler Auftritt, die haben gut gespielt, war super. Aber ja, also wir haben da hinten gestanden, eben schön aufgedreht und dann war ich natürlich erstmal auch darauf nicht gefasst. Ne? Ich habe gedacht, wir können da schön nach vorne und können von vorne fotografieren, kann ein paar Gesichter einfangen. Aber es war eigentlich so, dass wir uns immer überlegen mussten, wir sind so weit weg, dass man eigentlich das vielleicht so ein Gesamtbild von der Bühne mit den Musikern ganz interessant wird. Und wenn man rangezoomt hat, du kamst mit dem 200 mm nicht so weit ran, dass du eine einzelne Person irgendwie freistellen konntest, sondern wenn du auf 200 mm warst, hast du immer noch mindestens 2, 3 Leute drauf gehabt. Und der Bildausschnitt, der war alles andere als toll. Also wenn du wirklich auf 200 mm warst, musstest du das Bild noch so kroppen, dass dann wirklich auch nicht so 2,5 Leute drauf sind oder 3,5, sondern dass es dann wirklich auch irgendwie ein interessantes Motiv ergibt. Und wenn man nicht bei 200 mm war, dann hast du teilweise so viel drauf gehabt, dass es dann auch schon wieder uninteressant wird, weil es immer so diesen Eindruck von Totale hat und weil es dann fast von irgendeinem Zuschauerbild nicht zu unterscheiden ist, wenn halt ein Zuschauer mit einer Kompaktkamera von hinten fotografiert. Also das war schon eine bisschen schwierige Situation. Auf der anderen Seite, vorteilhaft war natürlich so, du musst nicht vorne irgendwie rumrennen und probieren, das Foto zu machen. Du stehst keinem Zuschauer im Weg und so weiter. So konnte man ganz entspannt da auf seinem Podest stehen und hat irgendwie zugesehen, dass man die Leute da auffängt. Und jetzt sind wir wieder bei dem, was du eben schon gesagt hattest. Mut zur Serienaufnahme, zum Serienbild. Ich habe also keine Serienaufnahmen gemacht, aber ich habe schon manchmal echt blind fotografiert, weil aus der Entfernung und wenn du wirklich dann natürlich ein Bild mit 4, 5 Leuten vorne drauf hast, du kannst einfach nicht immer sehen, haben die ihre Augen auf und guckt der gerade wirklich jetzt ins Publikum oder guckt der gerade mal eben nach unten und es ist wirklich unheimlich schwierig und du musst einfach dann auch ein bisschen Glück haben, den richtigen Moment zu erwischen und wenn du eine Band hast, die mehr oder weniger auch vorne einen eingeschränkten Bewegungsbereich hat, die also nicht weiß ich wie abgehen und die weiß ich was für eine Bühnenshow haben, sondern die einfach nur weißes Licht von oben haben und den Rest des Tageslichts. Gut, dann muss man eben zusehen, was man kriegt. So.
Ja, also wie heißt es so schön, du kannst aus dem Frosch keinen Schwan machen.
Genau.
Als Fotograf, das ist einfach so. Ja. Da musst du mit den Gegebenheiten einfach zurechtkommen.
Genau. So, guck. Und dann war ich über die 36 Megapixel der D800 froh. Ich hatte ja das Glück, dass ich eben, oder ich habe ja eben mehr oder weniger für den Online-Bereich gearbeitet und der hat vielleicht eine Kantenlänge von 1000 Pixeln. Und selbst wenn du, wenn ich dann so weit runtergekroppt habe, dass ich hier so für meinen, so. Da ist er wieder.
Ah, da bin ich wieder.
So, also ich habe dann auch heftig gekroppt, aber dann hatte ich trotzdem immer noch Bilder, wenn ich mal wirklich richtig nah rangekroppt habe, dann hatte ich immer noch Bilder von 6 bis 10 Megapixeln und das ist natürlich völlig ausreichend. Und wenn du da eine Facebook-Variante rechnest, dann dann wirkt das auch, als wärst du viel näher dran gewesen. Das war also schon so okay. Aber wenn du jetzt den Auftrag gehabt hättest, hier richtig schön hochauflösende Plakate davon zu machen, da wäre nicht jedes geeignet, sage ich mal.
Ja, aber auf der anderen Seite, das sind eben die Rahmenbedingungen und zaubern kannst du auch nicht. Dann hätten sie einfach auch dafür sorgen müssen, dass du da auch näher rankommst.
Ja, genau. Aber das sind natürlich Dinge, die der Veranstalter vorgibt. Und da muss man halt so sehen, dass man da das Beste rausholt und ja, ich fand es auf jeden Fall cool, dass die erste Band, dass wir da dass wir die ganze Stunde fotografieren durften und da konnte man einfach sich mal mit den Gegebenheiten schon auseinandersetzen und einfach mal ein bisschen testen, was da gemacht wurde.
Ja klar, da kannst du schon üben.
Ja,
genau. Da kann man ganz schön so, kann man schon so sagen.
Ja, du, dann kam die zweite Band, Bossos. Und die gehen ja richtig ab auf der Bühne. Das war wirklich krass. Die haben also dann deutlich mehr Bühnenplatz zur Verfügung gehabt, nachdem die erste Band abgeräumt war. Die hatten also dann auch richtig Licht und Bühnenshow. Die haben also auch zum Teil transportable Licht, Lampen dabei gehabt, die dann nach deren Show wieder abmontiert wurden, sodass die also schon deutlich mehr Bühnenlicht hatten als die andere Band und die haben also wirklich auch mit guten Bühnenelementen gearbeitet. Das siehst du vielleicht, dass die hinter den, so links und rechts hinterm Schlagzeuger, wenn du gerade mal durch die Bilder guckst, da haben die
solche
so
LED-Wände, ne?
Ja, oder auch so Parabol, sehen aus wie Reflexschirme, die von innen angeleuchtet werden und die dann wirklich so wie Strahler ins Publikum gehen und das sieht also schon ziemlich cool aus.
Ah.
Also die hatten und obendrauf waren dann so drehbare Lampen. Also es war schon ziemlich cool und die hatten auch eben farbiges Licht, sodass man da auch irgendwelche dass man auch da so ein paar Emotionen schaffen konnte. Das war schon ziemlich cool. Bei Bossos war es so, 3 Lieder und dann wurden wir Fotografen wie eine Schlange abgeführt. Also wurden wir so in einer, die Pressefrau vorweg und wir dann mit den 10, 12, 15 Mann und wie viel es waren, dann hinterher.
Die Polonaise.
Die Polonaise aus, aus dem vom Veranstaltungsgelände runter. Das war schon irgendwie, die Leute haben auch ein bisschen doof geguckt, dass alle Leute mit Fotoapparate auf einmal runtergeführt wurden. Ja, und aber, also Bosshaus ging richtig gut ab. Wir hatten nur 3 Lieder und da war das Problem, erstmal hat es A geregnet. Und das war jetzt kein strömender Regen, aber man sieht es hier auf, du siehst es auf einigen Bildern, dass da doch der ein oder andere Regentropfen im Bild ist.
Stimmt, ja, gerade wenn irgendwie so dieser künstlich erzeugte Nebel im Hintergrund ist, dann sieht man es ganz gut.
Ja, richtig. So, und da hatten die beim ersten Lied, hatten die unheimlich viel Nebel auf der Bühne und das sorgt natürlich dafür, dass es ziemlich matschig wird, das Bild. Also dass du vor allen Dingen auch, dass die Kontraste natürlich alle verschwinden. Ne? Es sieht alles so, sieht alles so gräulich aus und wenn du dann ein Bild beschneidest und man sieht eben nicht, dass auf der ganzen Bühne so Nebelschwaden sind, dann sieht es einfach aus wie schlecht fotografiert. Und das war zum Teil auch ganz schön schwierig, aber es war total cool, dass es eben mal blaues, gelbes, rotes Licht gab.
Es macht richtig was her. Ne?
Ja, das ist richtig Atmosphäre.
Es macht einen schlanken Schuh, muss man schon so sagen.
Also das hat jedenfalls sehr Spaß gemacht. Und wenn du weißt, okay, 3 Lieder, jedes Lied 4 Minuten, du musst also hier in 10 bis 12 Minuten, musst du deine Fotos abgeliefert haben, dann fotografierst du mir in einer anderen Schlachtsaal. Und auch da, ich habe ganz viel Lehrgeld bezahlt bei diesem Shooting, weil ich, oder bei diesem Konzert, weil ich unheimlich viel Sachen dabei hatte, die ich rausschmeißen musste. Also ich habe immer so gedacht, Mensch, klasse, hier ist so mal die Bühne im Überblick und das sieht ja auch geil aus, wenn das Licht so symmetrisch nach links und rechts geht und so, die war auch cool aufgebaut. Hattest du eine Bläsersektion da auf der einen Seite, auf der anderen Seite standen die Saiteninstrumente in der Mitte der Schlagzeuge. Das sah alles total cool aus.
Und wenn du das Bild dann siehst, dann denkst du, was ist hier das Motiv?
Genau. Ja, also es ist einfach dann auch mit der Zeit langweilig, weil, weil du eben, also eigentlich ist es viel cooler, wenn du die Leute, die du auch so aus dem Fernsehen kennst und sowas, wenn du die mal so richtig nah dran hast und klar, ich hatte also von den Bildern, wo ich mich mal rangetraut hatte, da habe ich dann auch noch ordentlich beschnitten, aber da waren wirklich coole Bilder dabei und Bosshaus sind echt so Tiere, die gehen richtig ab auf der Bühne und da hat man dann auch wirklich tolle Motive. Ich habe dann mal so ein bisschen hinterher in den rumgegoogelt zu diesem Konzert. Das ist wirklich lustig, dadurch, dass wir nur 3 Titel fotografieren durften, das erste Lied wirklich total im Nebel stand, hatte man ja im Prinzip nur 2 Lieder, wo man richtig gut fotografieren konnte und da die Fotografen alle auf einer Stelle standen, hatten alle irgendwie die gleichen Bilder.
Das, ja, klar.
Das ist natürlich irgendwie lustig. Und ja gut, der eine hat halt mal das Glück gehabt, dass der eine dann den Kopf nach oben hat, während der andere der Kopf zur Seite hat. Also es gab schon so kleine Unterschiede, aber so insgesamt sind die Bilder doch schon alle sehr ähnlich, die man im Netz dazu findet. Also, aber eine coole Sache und hat unheimlich Spaß gemacht.
Ja. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist mein Perspektiv. Hast du da keine Chance? Kannst du noch mit der Brennweite und der Blende variieren? Das war's dann.
Ja, und das ist auch wieder noch ein Problem. Du hast ja draußen, glaube ich, da an der Fanmeile gearbeitet? Einfach mit einer Belichtungsautomatik?
Ich habe im Prinzip eine Blende vorgewählt, habe mir die Zeit berechnen lassen. Ab und zu habe ich auch mal auf manuell umgeschaltet, aber das war ein bisschen schwierig, weil ab und zu mal eine Wolke kam.
Mhm.
Und das hast du, wenn du durch die Kamera guckst, kriegst du das nicht immer sofort mit.
Ja.
Und da hast du dann immer so 3-4 Bilder, die sind dann einfach unterbelichtet. Und deswegen bin ich dann zur Zeitautomatik übergegangen.
Und hast du dann auch korrigiert oder passte das weitestgehend?
Ich habe mitten betont fotografiert.
Mhm.
Und ich habe mir meine, es gibt ja belegbare Funktionstasten.
Mhm.
Und auf die vordere habe ich mir die Belichtung gespeichert. Das heißt, ich habe einfach die Mitte auf mein Motiv gerichtet,
mhm,
hab mir die Belichtung abgespeichert, dann habe ich mein Bild komponiert und habe abgedrückt.
Okay.
Also währenddessen dann dementsprechend dann auch fokussiert. Ich bin zwischendurch, bin ich dann nochmal auf Spot-Belichtung gegangen.
Ja.
Aber die Mittenbetonte hat irgendwie besser funktioniert.
Das Problem ist natürlich, du hast unter natürlich richtig krassem Sonnenschein fotografiert. Und wenn da mal eine Wolke kommt, da hast du ja solche Helligkeitsunterschiede. Dann von den ausgeleuchteten Bereichen und von denen, die eher dann so im Schatten liegen. Das ist einfach eine unheimlich schwierige Situation. Nicht? Da muss man zusehen, dass die hellen Bereiche nicht ausgebrannt sind und dann geht's.
Klar.
Also da muss man einfach 1000 Kompromisse machen. Das ist dann halt so.
Also man muss da auch ab und zu einfach auch mal ein bisschen ausprobieren.
Ja.
Wenn man eine Matrix, also mit der Matrixmessung ging es nicht so gut. Da waren viele Bereiche dann einfach überbelichtet, aber ich wette mit dir, wenn ich irgendwie so 2/3 Blenden unterbelichtet hätte, wäre ich wahrscheinlich auf ganz, ganz ähnliche Ergebnisse gekommen.
Ja. Ja, siehst du, ich hab die erste Band noch was habe ich denn gehabt? Automatik. Ja, warte mal. Doch, ich habe, glaube ich, ich habe die Blende vorgegeben und den ISO-Wert und die Zeit habe ich mir dann berechnen lassen. Und klar, schwarzer Bühnenhintergrund, weiß man schon, natürlich ist das Bild erstmal überbelichtet. Und ich bin dann gleich eine 2/3 Blende und das passte bei der ersten Band gut, bin ich eine 2/3 Blende runtergegangen. Und wenn man das Bild eben da beurteilt, zu 100% habe ich reingezoomt und dann bin ich auf die Gesichter gegangen. Und man muss wirklich darauf achten, dass nichts im Bild ausgebrannt ist. Also alles, was da ausgebrannt ist, kriegst du ja im Regelfall nicht wieder.
Nee.
Und natürlich bei so einer Bühnenfotografie sieht das Bild gnadenlos unterbelichtet aus. Aber wenn man sich dann wirklich, die wichtigen Dinge sind einfach die Menschen auf der Bühne und deren Gesichter und die dürfen nicht ausgebrannt sein. Und da hatte ich so auf den allerersten Blick den Eindruck, na Tino, ob du das jetzt nicht alles unterbelichtest. Aber wenn man dann wirklich mal reinguckt und denkt, oh doch, ist richtig so. Dann ist das auch richtig so. Und dann bin ich bei den anderen Bands später dazu übergegangen, einfach alles auf manuell zu stellen, weil ich einfach wusste, also man hat ja im Sucher die Anzeige, inwieweit das Bild über- oder unterbelichtet ist.
Mhm.
Und dann wusste ich einfach, okay, wenn es dann so eine Blende unterbelichtet ist, dann passt das meistens ungefähr. Und dann habe ich geguckt, dass ich dann nur noch den ISO-Wert verändere. Ich hatte so das Glück, dass ich was habe ich denn gehabt? Dadurch, dass der einen Bildstabilisator hat, das Objektiv, bin ich dann so, ich muss jetzt mal, ich glaube, es waren 200 Sekunde mit Bildstabilisator und da wir da wirklich standen und keiner uns rumgeschubst hat, konnte man damit ganz gut arbeiten. Und dann war ich beim ISO-Wert von 400 ungefähr. Damit ich
das ist ja human.
Ja, und dann bin ich auf Blende 4 gegangen. Ich hätte auch auf Blende 2,8 gehen können. Bloß, das ist eben Vollformatkamera und so. Da passiert das einfach schon, wenn man da Leute auf einer Bühne hat. Vorne der Sänger, dahinter der Schlagzeuger, dass man den Schlagzeuger schon unscharf hat. Oder dass auch mal der Autofokus einfach bei so einem komplexen Bühnenbild einfach nicht trifft. Dass du einfach, wenn du so weit wegstehst, dass du dann einfach, diese Autofokus-Messfelder sind ja so groß, dass du da auch nicht so ganz hundertprozentig immer triffst. Und dann habe ich mit Blende 4 fotografiert und das war eigentlich total klasse. Dann hast du die Menschen vorne sowieso unscharf und das war eigentlich eine ganz gute Arbeitsblende.
Ja, Blende 4 macht bei sowas
das
funktioniert in aller Regel. Ne? Wie hast du das mit dem Weißabgleich gemacht? Weil du hast ja durchaus verschiedene Farben, Strahler, du hast ja ein wirkliches Wirrwarr an Lichtquellen.
Ja, die erste Band, die war ja komplett weißes Licht, hatte komplett weißes Licht und von vorne Tageslicht.
Mhm.
So, und ich bin einfach brutal auf dem automatischen Weißabgleich gewesen, der auch hier eigentlich gut getroffen hat. Ist ja so, dass wenn du wirklich Tageslichtlampen hast, von draußen hast du weitestgehend Tageslicht, dann passt das schon so ungefähr. Ja. Erste Band war überhaupt gar kein Problem. Und bei Bossos war das so, die mit sehr viel mit buntem Licht gearbeitet haben. Wenn du da ein bisschen guckst, die sind insgesamt relativ warm, so von der Farbe. Was aber auch einfach daran liegt, dass die, die haben einfach mit einem warmen Licht gearbeitet. Und ich habe dann probiert, den Weißabgleich, ob ich den vielleicht im Nachhinein vielleicht noch ein bisschen kühler drehen soll, damit es natürlicher aussieht. Aber dann wirkt die ganze Sache einfach auch unheimlich kühl. Ich bin einfach da auch bei, also ich habe natürlich in RAW fotografiert, aber mit dem automatischen Weißabgleich, der lag so gut, wenn ich es kühler gedreht habe, hat es unnatürlich und kalt gewirkt und deswegen passte das schon so. Und klar.
Ja, dann kriegt die Haut irgendwie so einen leichten Grünstich dann irgendwann, ne? Das ist ganz fürchterlich.
Ja. Klar, und wenn du halt ein Bild hast, oder wenn dann auf einmal, wenn du die eine Bühnenhälfte in hellblau hast und von unten kommen irgendwie gelbe Lampen, da sitzt der Weißabgleich sowieso nie hundertprozentig, aber nee. Mit so einer Beleuchtung, klar, das Licht, das reflektiert auch auf die Musiker und da hast du sowieso nie natürliche Hauttöne. Aber da muss ich sagen, hat die Kamera gut gearbeitet, das ist in Ordnung und das passt schon so. Also da war ich wirklich zufrieden und da habe ich auch nicht viel dran geändert.
Also was, ich habe ja vor, was denn, vor ein paar Wochen, hatte ich ja auch ein Orgelkonzert fotografiert und die hatten auch relativ viel mit bunten Strahlern da gearbeitet.
Ja.
Und da ist mir aufgefallen, dass gerade die blauen Strahler, da reißt die Blau reißt unheimlich schnell aus.
Mhm.
Ja. Und dass du dann einfach nur ja, im Prinzip nur noch eine blaue Fläche hat es als Wand. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also ich habe es dann einfach so gemacht. Ich habe ein Bild gemacht mit einem automatischen Weißabgleich. Habe mir das Bild angeschaut. Habe in die eine oder andere Richtung hatte ich korrigiert ein bisschen. Habe nochmal ein Testfoto gemacht. Und dann hatte ich den einfach fester eingestellt. Auf den Kelvin-Wert. Und das war dann auch gut.
So, genau.
Und damit habe ich den ganzen Abend weiter fotografiert und was dann doch ein bisschen daneben lag, weil sie das Licht wieder mal verändert hatten, die Farbfolien, die sie davor gesteckt haben vor die Lampen, ja, dann musst du dann so Rätsel raten. Also es funktioniert ganz gut, wenn du irgendwo noch ein Stück Wand hast, wo du weißt, das ist weiß, da gehst du mal mit der Pipette drauf und dann gehst du mal noch ein paar Kelvin hoch oder runter, aber das war's dann auch.
Ich denke, das ist auch überhaupt kein Problem, ne? Wenn du in RAW fotografierst, das nachträglich noch wieder zu optimieren, das ist ja überhaupt kein Problem.
Nö, ist es auch nicht.
Ja, und dritte Band, das war eigentlich so der Knaller. Wir bekamen für die dritte Band, also wir mussten ja nach der zweiten Band raus, für die Eagles bekamen wir einen Vertrag. Einen extra Vertrag, den es eigentlich für die anderen nicht gab. Also es gab schon eine klare Ansage, dann und dann nicht fotografieren und so weiter und nur die ersten drei Stücke. Und bei den Eagles war es so, wir bekamen einen englischsprachigen Vertrag vorgelegt. Ich habe den auch mal mit dem Handy fotografiert. Aber er ist jetzt nicht so spektakulär, dass ich ihn dir jetzt vorlesen müsste. Man musste halt eben angeben, wer man ist, von wem man kommt oder wo die Bilder nachher veröffentlicht werden sollen. Und es waren so ein paar Details waren da geregelt, aber es war jetzt nicht das, wie man es auch schon mal in Berichten gehört hat, dass die Fotos vorher eingesandt werden müssen, um sie für die Freigabe zu genehmigen oder sowas. Sowas war da nicht. So gut, ich das Ding unterschrieben und und abgegeben und dann ging's los. Wir durften bei den Eagles 6 Songs fotografieren.
Und immerhin.
Das war eigentlich ziemlich cool, denn das ist wirklich eine Seltenheit bei heutzutage bei der Fotografie, dass man da wirklich 6 Songs hat bei so Konzerten. Und die Eagles, also eine Band, die, wie gesagt, die so in 70er Jahren so ihre Erfolge hatten, muss man, die Herren haben ja auch schon ein gewisses Alter. Und die standen. Also erstmal die Beleuchtung, die, das kann man jetzt nicht vergleichen mit Bossos oder mit großen Lichtshows heutiger Popkünstler, mit Feuerwerk und allem drum und dran, sondern die Eagles, die hatten eine ganz ausgeklügelte Beleuchtung, aber alles sehr, sehr, sehr dezent. Die hatten oben eine große Videowand, wo eben dann auch so die einzelnen Musiker gezeigt wurden, wo ab und zu mal so stimmungsvolle Bilder passend zu den Songs eingeblendet wurden, die aber natürlich aus der Entfernung ganz doof zu fotografieren waren, denn wenn du die ganze Bühne hattest und dann auch diese Stimmungsbilder, die auf der Leinwand waren oder auf dieser LED-Wand, da waren die Musiker so klein, dass du nichts richtig sehen konntest. Und wenn du richtig rangezoomt hattest, hattest du immer noch so eine halbe oder eine Viertel LED-Wand da drauf. Das sah auch doof aus. Also habe ich dann so fotografiert, dass ich dann immer die Musik hatte und unten drunter das Publikum, dass ich also oben nicht irgendwie LED-Wände mit drauf hatte.
Aber warte mal kurz, Dino. Dieses eine Foto, wo du die Band noch mit auf der LED-Wand hast, da, auf dieses Bild bin ich ja richtig neidisch.
Ja,
okay. Weißt du auch warum?
Nein.
Kannst du es dir vorstellen? Nee. Also am Brandenburger Tor war ja auch so eine LED-Wand.
Ja.
Aber jetzt habe ich natürlich mit sehr schnellen Belichtungszeiten fotografieren müssen.
Ja.
Und das hat zur Folge, dass du teilweise genau zwischen, also auf dieser Leinwand, die da aufgebaut war, das waren offensichtlich, waren das Halbbilder, die da projiziert wurden.
Ja, okay.
Und dass du genau dazwischen kommst, dann hast du lauter Streifen und irgendwelches Zeug und vor allem diese Leinwand, diese riesige Leinwand da auf der Fernmeile, die ist mir immer irgendwie ins Magenta abgedriftet.
Mhm. Ja.
Vom Weißabgleich. Also die ist ja richtig cool. Also gefällt mir richtig gut.
Ja, das hat mich auch, das war auch das einzige Bild, was ich so mochte mit der Leinwand drauf. Aber ansonsten haben die Herren oft in einer Reihe, also bis auf den Keyboarder, den Schlagzeuger und den Perkussionisten, haben die Musiker eigentlich vorne immer alle in einer Reihe gestanden und das sind dann so, ich muss mal gerade durchzählen, 5 Leute vorne und 3 dahinter. Mhm. So, und die 5 Leute, die standen immer so im Abstand von 2 bis 3 Meter zueinander. Kann man sich vorstellen, also wenn man alle drauf haben wollte, musste man wirklich eine Bühne von, 10, 15 Metern da abfotografieren. Und da hast du natürlich Bilder, wo du natürlich auch oben und unten viel hast, was du gar nicht fotografieren möchtest. Und vielleicht ist dir schon aufgefallen, ich habe die Bilder alle im 16:9 Format beschnitten.
Ja, klar, das ist ja durchaus legitim in so einem Fall.
Was ich nicht so gerne mag, ist so ein Formatierungsmischmasch. Ich finde das total cool, wenn irgend so als kreatives Mittel sagt, ich mache alle meine Bilder quadratisch oder ich fotografiere in dem und dem Format oder ich arbeite nur Hochformat oder so. Aber ich habe mich jetzt einfach entschieden, ich mache diese Bilder, croppe ich alle auf 16:9 und alle quer. So, das war eine gute Entscheidung. So hat man, so wirken eben, also klar, viele Monitore gehen heute so in die Richtung, die Fernseher sind in der Richtung oder in diesem Seitenformat. Und so passt das schon ganz gut, wenn man sich das online anguckt. Und so hat man eben oft die Musiker auch wirklich in einer Reihe drauf. Und oder wenn man mal, oder sonst, wenn man weiter kroppt und nur 2 oder 3 Musiker drauf hat, ist das auch ziemlich cool. Also das passt schon so zur Bühne und zur Musik und das war eine gute Sache. Ja, und da siehst du auch an der Beleuchtung, du hast manchmal ein Bild, hier ist der Schlagzeuger knallblau und vorne der Musiker ist, der Gitarrist ist in der richtigen Farbe oder hat so einen angenehmen Hautton und klar, da kommt dann halt mal von oben ein blaues Licht oder ein weißes Licht, also das wechselt doch häufiger und man musste schon ein bisschen gucken, dass man das, aber auch da hat der Weißabgleich wirklich ganz gute Arbeit geleistet, da war ich nie so, dass ich da irgendwie gesagt hätte, da müsste man nochmal alles nochmal verändern. Vielleicht so als Tipp, wenn ihr wirklich so im Nachhinein, ich habe wirklich viel aussortiert, weil ich so aus dieser Richtung Bühnenfotografie noch nicht so viel Erfahrung hatte, irgendwie der Gesamteindruck ist schön auf dem ein oder anderen Bild, aber nachher die Bilder, wo man richtig hinguckt oder Bilder, die man auch so in Zeitungen und Zeitschriften sieht, das sind die Bilder, wo man wirklich Leute in groß, richtig schön groß drauf hat. Und wenn man eben von 5, 6 Bühnenmusikern oder wenn es 10 Bühnenmusiker sind, wenn man halt nur 3 drauf hat oder 2, ist das immer noch interessanter, als wenn man die Band hat. Also es geht, man muss wirklich zusehen, dass man einfach da so Augenblicke festhält und sich Leute raussucht und einfach Motive sucht.
Ja.
Ne? Und wenn man gerade so bei schwierigen Lichtverhältnissen fotografiert, klar, dann hat mal einer die Augen zu oder einer macht den Mund so weit auf beim Singen, dass man Sachen sieht, die man nicht sehen will, sondern da muss man einfach auch den Mut einfach auch öfter mal draufdrücken und dann gucken. Dann wird schon was dabei sein. Und ich bin eigentlich so ganz froh, wenn ich meine Auswahl so hier angucke. Da sind doch wirklich schöne Dinge rausgekommen. Und ich bin froh, dass ich jetzt 36 Megapixel habe. Ich habe es erst ein bisschen verflucht, so bei der Kamera, aber jetzt fand ich es richtig cool, weil ich einfach gemerkt habe, ja cool, du kannst hier richtig, richtig reinkroppen und dann hast du immer noch 10 Megapixel oder sowas und das ist schon cool.
Das hätte ich auch gerne.
Ja, Andi, irgendwann.
Ja, ich habe da schon so ein bisschen was im Auge. Mal gucken, ich will nicht zu viel verraten.
Okay, ich bin gespannt. Ja, das ist eine Sache noch zu dem, ich hatte ja noch das, Problem wäre das falsche Wort, aber ich hatte noch die Aufgabe, dass die Bilder zeitnah nach dem Konzert veröffentlicht werden sollten. Und ich hatte das Problem, dass die Eagles wirklich einen hohen Aufwand betrieben haben, so für ihre Show und auch was die Sicherheit angeht, dass ich nicht in den Presseraum durfte. Und dann hat eben einer der Kollegen meine Speicherkarte genommen und hat dann, also es durfte nur eine gewisse Anzahl Mitarbeiter in den Backstage-Bereich und ich eben nicht, hat er meine Speicherkarte genommen und für mich dann eben Bilder ausgesucht und hochgeladen vom Veranstaltungsgelände, weil ich ja später nochmal die anderen Bands fotografieren musste. Und da habe ich gedacht, ja, wenn du dem deine 36 Megapixel RAWs anvertraust, das wird nichts. Und dann habe ich, und da war ich froh, dass die D7000 und auch die D800, dass die zwei Speicherkarten-Slots hat.
Ja, dann hast du JPEGs gemacht, ne?
So, dann habe ich auf die eine Karte, in diesem Fall jetzt bei der D800 auf die CF-Karte, habe ich erstmal alle schön die RAWs draufgepackt. Und dann bin ich auf die mittlere Auflösungsstufe gegangen bei den JPEGs. Ich weiß nicht, 15 Megapixel oder so sind das. Ich weiß es nicht genau. Und selbst da, wenn ich die noch tüchtig kroppe, habe ich immer noch genug Megapixel, um nachher für Facebook da wirklich scharfe und gute Bilder rauszurechnen. Und das war auch richtig so. Der Kollege hat dann wirklich dann eine ganz gute Auswahl getroffen, hat die zum Teil noch beschnitten und dann online gestellt und eben ein paar Belichtungskorrekturen noch vorgenommen. Und dann passte das schon. So ganz optimal ist das natürlich nicht, wenn man irgendjemandem seine Bilder anvertrauen muss, wenn dann der eigene Name noch drunter steht und wenn man ja auch irgendwie sich für das Bild verantwortlich fühlt oder sich dann auch nachher qualitativ dafür rechtfertigt, aber das, da muss man eben gucken, ob das so...
Wusstest du das vorher?
Ich wusste es vor dem Konzert, ich wusste es aber nicht lange vor dem Konzert.
Ah, okay.
So, aber es war okay. Also wenn ich mir die Bilder so im Nachhinein angucke, dann denke ich, ey, gar nicht so schlecht geworden, als ich die dann so verglichen habe mit dem, was ich dann nachher aus meinen RAWs rausgerechnet hatte. Aber wenn du siehst, wie Bilder generell bei Facebook aussehen, dass da auch natürlich komprimiert wird und dass manche Sachen eben nicht so knackig aussehen, als wenn du sie in voller Auflösung auf deinem Rechner hast, das ist ja klar. Und insofern passt das schon. So.
Irgendwo müssen die Daten ja hin.
Ja, und klar, wenn man es selber aussucht, dann beschneidet man da nochmal oder man richtet das Bild nochmal ganz klein, nochmal ein, zwei Grad anders aus. Und das sind so Kleinigkeiten, die man dann selber macht. Und ja, gut, aber so war das ja. Ich hatte den Auftrag daher angenommen und dann war das so okay. Also ich hatte dann jetzt nicht so ein schlechtes Gefühl, nachdem das so war. Aber das ist dann echt ein Tipp, wenn man sagt, Mensch, die Bilder sollen schnell raus, zack, zweite Karte, reduzierte Pixelzahl und dann als JPEG rausschmeißen und dann ging das.
Cool.
Ja.
Doch. Ja, super interessant, du.
Also Mensch. Wir verlinken mal die Facebook-Galerie. Ich werde auch noch auf eine Galerie auf meiner Website verweisen. Da habe ich dann ein paar Bilder nochmal in größer. Also meine Erfahrung, ganz spannend, bei uns beiden, glaube ich. Und die Saison ist ja noch nicht vorüber. Es gibt noch viel zu fotografieren.
Ich hätte noch einen Aspekt, den ich gerne noch so ein bisschen beleuchtet hätte. Und zwar, du hast ja jetzt im Auftrag von einer Zeitung gearbeitet. Ist das irgendwie etwas, wo du sagst, das könntest du dir vorstellen, das öfter zu machen? Beziehungsweise lässt sich von dieser Art von Fotografie dann vielleicht auch leben?
Also, ich bin froh, dass ich es ab und zu mal machen kann, aber ich möchte davon nicht leben müssen, weil ich einfach sehe, dass es gibt viele Fotografen, es gibt viele gute Fotografen und gerade wenn du für Medien arbeitest, ist ein gewisses Tempo dahinter wichtig. Und das hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr verändert, dieses Geschäft, überhaupt das Geschäft der Fotografie. Du musst schnell sein, du musst gut sein und es gibt viel Konkurrenz. So, und ich meine, ich muss davon nicht leben und deswegen mache ich ab und zu mal was mir Spaß macht. Aber ich bin froh, dass ich das nicht muss, denn wenn ich alles machen müsste, um davon leben zu können, würde mir vielleicht auch einiges gar keinen Spaß mehr machen und dann wäre es auch nichts Besonderes mehr. Also ich freue mich, wenn ich solche Jobs mal machen kann und dann ist es gut.
Das beruhigt mich. Das sehe ich genauso. Ich meine, wir kennen uns jetzt auch schon lange und das ist auch so mein Punkt, wo ich sage, ja, es macht Spaß, Aufträge anzunehmen, aber davon leben müssen, wollte ich jetzt nicht.
Genau.
Das ist halt wirklich nur ein Hobby. Und vor allem, wie du schon sagtest, wenn man das wirklich professionell macht, so dass man von leben muss, ich glaube, das ist eine ganz gehörige Portion Stress, die da auf einen zukommt.
Ja.
Das macht irgendwann, ich kann es mir bei vielen Fotografen, kann ich mir das nicht vorstellen, dass sie das noch aus Leidenschaft machen, aus dem Idealismus, aus dem man es macht, wenn man das als Hobby betreibt.
Also als ich neulich das Interview mit dem Harald Schmidt geführt habe, dem ehemaligen Sternfotografen, da habe ich so gedacht, doch, der macht das aus Leidenschaft, aber der ist eben auch nicht der Fotograf, der heute Abend dafür fotografiert und morgen früh dafür fotografiert und wo es heißt, in einer halben Stunde müssen die Bilder da sein, sondern der sich einfach interessante Projekte raussuchen konnte, der natürlich auch so seinen Hauptjob zu einer Zeit ausgeübt hat, wo die Konkurrenz noch nicht ganz so groß war oder wo einfach auch die Medien noch nicht in dem Tempo gearbeitet haben, wo man einfach sagen konnte, ja, ich berichte da nächste Woche drüber oder ich mache jetzt mal einfach was in einer gewissen Zeit mal erscheint. Aber dieses Tagesaktuelle, dass du da auch gerade so in einer Großstadt wie Berlin, dass du da Bilder noch auf dem Weg zum Auto hochlädst oder direkt aus der Kamera eben noch hochlädst,
ja.
Das ist doch echt ganz schön Stress, wo du auch deine Bilder gar nicht mehr selber angucken kannst, wo die Bilder sofort weggefunkt werden und irgendjemand anders muss die bearbeiten, damit sie schnell in Agentur sind. Oh, nee, muss ich nicht haben.
Ja, alle, man muss natürlich auch sagen, der Harald Schmidt, das ist ein Fotograf, der hat sich in den 70er, 80er, 90er Jahren hat er sich einen Namen gemacht. Und arbeitet vor allem im journalistischen Bereich. Er kann sich im Moment wahrscheinlich aussuchen, was er gerne machen möchte. Aber das ist ja nicht die Regel. Die Regel, wenn du Eventfotograf, also damit schließe ich jetzt so Sportveranstaltungen mit ein. Wenn du unter den Bedingungen arbeiten musst, das ist ein hartes Brot. Und was man nicht vergessen darf, wir verdienen unser Geld mit einem ganz normalen Job und leisten uns einfach das Equipment. Das Geld für das Equipment musst du dann mitverdienen.
Richtig. Und
jeder weiß, wenn man sich irgendwie ein neues Objektiv, einen neuen Buddy kauft, dann sind das eigentlich fast immer irgendwelche vierstelligen Beträge und die musst du erstmal erwirtschaften. Also ich stelle es mir wirklich schwierig vor. Und man muss sich auch nicht oder man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass ein Sportfotograf, der am Samstag Bundesliga fotografiert, nach dem Spiel nach Hause geht und die Füße hochlegt. Der ist nach dem Spiel, ist er bei der nächsten Sportveranstaltung und abends dann irgendwo anders.
Richtig.
Ja, ist ein hartes Brot. Also ich ziehe da wirklich einen Hut vor.
Ja.
Muss ich wirklich sagen. Ich finde es toll, wenn das Leute machen. Aber ich glaube, mein Ding wäre es auch nicht.
Was mir daran gefällt, ist diese Professionalität, dass man irgendwann auch lernt, effektiv zu arbeiten. Dass man sagt so, zack, das muss jetzt einfach überarbeitet werden. Ich bin in der Lage, jetzt da ein Auge für zu entwickeln, ruckzuck die Bilder auszusortieren, zu entscheiden, gut, schlecht oder vielleicht brauchbar. Und dass man also wirklich sehr effektiv arbeitet. Aber wenn man den Druck hat, den möchte ich einfach nicht immer haben.
Ja, durchaus richtig.
Andi, so verbleiben wir. Ich muss jetzt ins Bett.
Das ist eine gute Idee.
War schön, mit dir zu quatschen.
Ja, ebenso. Gebe ich zurück.
Danke.
Also dann, macht's gut.
Ja, ihr Lieben, macht's gut. Schön, dass ihr dabei wart. Und dann hören wir uns bei der August-Ausgabe.
Ja, bei mir weiß ich es nicht so genau. Zu dem Zeitpunkt werde ich im Urlaub sein. Also falls ich irgendwie, falls ich dazu kommen kann, dann werde ich in der Türkei sein. Das heißt, ich brauche da eine einigermaßen vernünftige WLAN-Verbindung und das weiß ich nicht genau, wie das im Hotel aussieht. Deswegen könnte es sein, dass ich bei der nächsten Folge nicht dabei bin, aber bei der übernächsten dann bestimmt wieder.
Toll, prima.
Gut. Okay, also macht's gut. Haut rein, tschüss.
Tschüss.